Der nächste Schritt war, dass Janukowitsch gezögert hat. Er hat Nachforderungen gestellt. Die EU hat damit geantwortet, Nachforderungen kommen überhaupt nicht in Frage. Vielmehr stellen wir Nachforderungen. Dann haben sie auf den Assoziationsvertrag draufgesattelt, dass er die Timoschenko freilassen muss. Und noch andere Bedingungen, die das Ganze immer einseitiger gestaltet haben. Und wie Janukowitsch dann beschlossen hat, er fährt nach Moskau, holt sich den Kredit von dort, hat er ja auch erstmal versprochen gekriegt, holt sich die Garantie, dass die Gaspreise für die nächste Zeit nicht erhöht werden, hat er auch erstmal versprochen gekriegt. Und dann sagt, unter den Bedingungen unterschreibt er den Assoziationsvertrag nicht. Dann hat die EU nicht gesagt, naja, bei Nichtgefallen ziehen wir unser Hilfsangebot halt wieder zurück. Sondern hat die EU gesagt, wenn du das hier nicht unterschreibst, dann stürzen wir dich. Dann hat die Europäische Union alles getan, was sie kann, um diesen Präsidenten, ja, durch eine kleine Revolution wegzubringen. Auch das zeugt davon, dass es ein freibleibendes Angebot, so nach dem Muster, kann man annehmen oder ablehnen. Wer keinen Vorteil sieht, braucht es ja nicht zu machen. Dass es das nicht gewesen ist. Dass der das abgelehnt hat, hat auf der Seite der Europäischen Union, übrigens auch schlagartig, bis zu dem Tag, wo er verhandelt hat, war er der Präsident der Ukraine. Am Tag, nachdem er gesagt hat, nein, war er der Kleptokrat und Autokrat und Antidemokrat und so weiter. Das geht furchtbar schnell. Hätte er unterschrieben, wäre er weiterhin der Präsident der Ukraine gewesen und respektable Person. Weil er nicht unterschrieben hat, kriegt er alle Legitimität des Staatschefs erstmal vom Ausland entzogen und man arbeitet an seinem Sturz. Natürlich, das kann man nur, weil in der Ukraine selber schon eine totale, radikale, fanatische nationale Spaltung existiert. Das ist schon klar, die Europäische Union hat die Spaltung nicht erfinden können. Sie hat die Spaltung gefördert, sie hat die Spaltung betrieben, aber sie hat sie nicht erfunden. Das Land selber ist die ganze Zeit schon, eigentlich seit dem Ende der Sowjetunion, hin und her gerissen zwischen Loyalitäten gegen Osten und Strebungen nach Westen. Und das Land ist sogar intern territorial zerrissen zwischen nach Westen wollen und die ja, existenziell wichtigen Beziehungen nach Osten aufrechtzuerhalten. Und beide Seiten dieser Fraktionen sind längst, beide Parteien in der Ukraine sind weit drüber hinaus in einem, jetzt sagen wir mal, cool kalkulatorischen Sinn Vor- und Nachteile einer Annäherung an die EU, Vor- und Nachteile einer Annäherung an die Zollunion der Russischen Föderation und der anderen Länder dort, also Weißrussland, Kasachstan, ich weiß nicht, wer noch dazu gehört. Vor- und Nachteile abzuwägen, sondern beide Seiten haben längst die nationalistische Interpretation, dass ihr Land in einer beschissenen Lage ist, dass bei ihnen nichts zustande kommt, dass das Land keinen wirtschaftlichen Aufschwung nimmt nach dem Ende der Sowjetunion. Beide Fraktionen im Land haben längst den Misserfolg total auf die nationale Zuordnung zurückgeführt. Und haben im jeweils anderen Landesteil und dessen Orientierung Landesverrat gesehen. Deswegen, das ist nicht erst seit Kürzem, ist dort Regierungswechsel nicht eine Geschichte wie bei uns, dann gewinnt die Opposition die Wahl und dann nimmt der Oppositionskandidat das Regierungsamt ihn ein. Sondern dort sind alle Wahlen immer halbe Revolutionen. Und die verlierende und die siegreiche Partei übernimmt immer gleich die Justiz und kriminalisiert die andere Seite. Wie gesagt, nicht erst jetzt. Die Orangene Revolution war schon genauso. Und die Gegenrevolution, der Wahlsieg Janukowitschs, ich weiß nicht, 2008 oder irgendwas, die Gegenrevolution war wieder genauso. Die beiden Politisierungen im Land sind absolut unversöhnlich, weil sie die Abhängigkeit nach beiden Seiten, es ist ein Transitland, es hängt ab vom Verkehr mit der einen und der anderen Seite, weil sie alle Misserfolge dieses Landes immer darauf zurückführen, dass die jeweils an der Macht befindliche Partei quasi die Nation an eins der beiden Ausländer verrät. Und die jeweils andere Partei, wenn an die Macht kommt, macht genau den umgekehrten Vorwurf und macht auch die umgekehrte Politik. Wenn sie an der Macht sind übrigens, dann versucht noch jede dieser Regierungen, das Verhältnis nach Ost und West auszubalancieren, irgendwie beiden Abhängigkeiten gerecht zu werden. Auch Janukowitsch wird nachträglich als Russenparteigänger porträtiert. Tatsächlich war er es nicht. Und dass er mit der EU über das Assoziationsabkommen verhandelt hat, zeugt ja auch davon. Und umgekehrt, die Timoschenko, wie sie dran war, hat sie mit den Russen die Gasdeals ausgemacht. Also es stimmt nicht, dass, wer an die Macht kommt in der Ukraine, der geht um mit den beiderseitigen Abhängigkeiten dieses Landes, aus denen das Land keinen Weg rausfindet und in denen das Land keinen Fortschritt findet. Und die jeweilige Opposition wirft der Regierung immer Landesverrat vor, wegen eines Verrats an eines der beiden Ausländer. Eines der beiden Auslande. Die EU einerseits, Russland andererseits. So, und in diesem Konflikt, den es die ganze Zeit gibt, den es die ganze Zeit gab, der sich an der Frage, Assoziationsabkommen, wird es unterschrieben, wird es nicht unterschrieben, nochmal sauber erhitzt hat. In diesem Konflikt, das lasse ich mir nicht nehmen, hat die Europäische Union total parteiisch und zwar aufstandsmäßig aufputschend eingegriffen. Europäische Spitzenpolitiker auf den Maidan schicken und dort sagen lassen, gebt nicht nach, Europa steht hinter euch, ihr braucht nicht klein beigeben. Das ist eine Weise, wie man Revolution exportiert. Und wenn die Russen sowas Ähnliches gemacht hätten, dann hätte man das Geschrei im Westen mal hören mögen, das dann fällig gewesen wäre. Der deutsche Außenminister steht dort, war noch Westerwelle in den letzten Tagen seiner Amtszeit. Dann kurz drauf der neue Außenminister, der mit dem Janukowitsch dessen Kapitulation aushandelt. Da merkt man auch, längst war das nicht mehr eine lokale Geschichte. Längst war es eigentlich gar nicht mehr entscheidend, was die lokalen Mächte wollen, also die politischen Kräfte im Land. Sondern längst war es zu einer internationalen Affäre geworden, wo das Gewicht des Auslands, übrigens auf das ja auch Janukowitsch nicht einfach, für dessen Forderungen ja auch Janukowitsch nicht einfach taub war. Längst war es so ein internationales Ding geworden. Noch was die Zeit weggeräumt hat. Denkt zurück ein paar Wochen. Also eben diese Wochen des Aufstands auf dem Maidan, da ging es im Westen, also in Deutschland, drum. Am Maidan sind die mutigen Demokraten. Da sind die Menschen, die wollen Freiheit statt Autokratie, die wollen sauberes Regieren statt Kleptokratie. Kleptokratie, also die Herrschaft der Diebe. Was das für Töne waren. Kaum waren sie an der Macht, die Neuen. War völlig klar, mit Demokratie und sauberem Regieren haben die einfach nichts am Hut. Das sind Russenhasser. Das sind fanatische ukrainische Nationalisten, die wollen die Ukraine von dem ihnen vermeidlichen russischen Joch befreien. Und dazu wollen sie es, manche wollen übrigens nicht mal das, dazu wollen sie die Ukraine an den Westen andocken. Kaum haben sie die Macht gehabt, war die erste Amtshandlung nicht Demokratie einführen, sondern das Russische als Landessprache verbieten. Das haben sie dann wieder zurückgezogen, und zwar auf dringliches Anraten ihrer westlichen Paten. Der nächste Akt war, muss man auch denken, was das war, ein Geschrei mit Kleptokratie. Dann gab es die Geschichte wie beim Honecker auch, ja, Die Presse ist in den Amtssitz von dem Janukowitsch natürlich mit Fernsehkameras eingedrungen und stellt euch vor, es war im Präsidentenpalast, gab es tatsächlich einigen Luxus zu filmen. Muss man sich mal vorstellen, ungeheuerlich. Es gab irgendwas, goldige Türgriffe und Klodeckel oder irgend so Zeug, aber das ist doch lächerlich, muss man wirklich sagen, lächerlich, findest du in jedem Präsidentenpalast der Welt. Man muss ja mal, man möchte gern haben, dass ihr mal in dem, wie heißt es bei uns, Schloss Bellevue mal filmen. Und zwar mit den Augen dieser Umstürzler, die sagen, jetzt haben sie die Üblen vertrieben, jetzt schauen wir mal, wie die geprasst haben. Und dann, was wird man sehen? Genau dasselbe. Ist ja auch ganz logisch. Es ist ein Staatspräsident gewesen. Also hat er ein bisschen Luxus, jetzt wird er gezeigt. Also der Kleptokrat. Kaum ist er weg, verbünden sich die neuen Machthaber in Kiew mit den Oligarchen in der Ostukraine, weil sie deren Herrschaftsinteresse für ein Bollwerk gegen die Russen halten. Genau die, die noch Wochen vorher als das ist der Clan des Präsidenten, das sind die, die alle an der Macht des Präsidenten sich selber bereichern und alles in die eigene Tasche wirtschaften. Was Wochen vorher noch genau der Ton war, hinterher, die Oligarchen des Ostens sind das Bollwerk gegen was eigentlich? Tatsächlich, gegen den Basiswillen, den Willen der Bevölkerung in Donetsk und Umgebung, in der Ostukraine. Sie sind das Bollwerk gegen den Basiswillen eines Anschlusses an Russland. Dafür sind die Kleptokraten dann wieder genau richtig. Wenn es so ist, dann ist es auch vorher nicht gegen Kleptokratie gegangen und für Undemokratie. Inzwischen hört man ja auch langsam aus Deutschland, das kommt aber ganz am Schluss nochmal, Stimmen, die ein bisschen bedenklich sind, was man sich da für Fanatiker angelacht hat und an die Macht gebracht hat in der Ukraine und jetzt zum Bündnispartner hat. Also dass die Timoschenko den Putin eigenhändig erschießen will, wird in Deutschland nicht gerade gutiert. Ja, das wirft schon ein bedenkliches Licht auf unsere zukünftige Partnerin dort. Der ganze Konflikt läuft also, man möchte sagen, ganz logisch. Ja, auf das hinaus, als was er gemeint war. Nämlich auf die Frage, ob Russland bereit ist, sich eine anti-russische Ausrichtung dieses Brudervolks, dieses Nachbarlands, das ewig zum russischen Bereich gehört hat, in dem Russland jede Menge Interessen hat, ganz materielle Interessen. Aus der Sowjetzeit ist immer noch ein gewisser Teil der Arbeitsteilung mit der Ukraine gegeben. Die Schwerindustrie ist dort, der Stahl wird in Russland gebraucht. In der Rüstungsindustrie gibt es immer noch eine bedeutende Zusammenarbeit zwischen Russland und der Ukraine. Als Transitland russischen Gases ist die Ukraine gebraucht und gefordert. Und da braucht es auch ein freundliches Regime. Ein Staat, der mit Russland kooperieren mag. Ob Russland also bereit ist, sich das wegnehmen zu lassen. Und aus einem Bereich, in dem es ewig was zu melden gehabt hat, verdrängt zu werden. Und das immerhin gegenüber einem Russland, das sowohl mit den ganzen Handelsbeziehungen mit der Ukraine, also die Gaslieferungen sind dort existenziell notwendig, sonst läuft dort überhaupt nichts mehr, wie auch mit einem riesigen Bevölkerungsanteil im Osten, der russisch spricht, sich als russisch versteht oder als zugehöriger zu der eigentlich zur alten Sowjetunion, wobei die Leute alle nicht mehr Sozialismus meinen, sondern diesen großen Staat, diesen bedeutenden Staat, der in der Welt mal was gegolten hat. Ein Russland also, das in der Ukraine durchaus Einflusshebel hat. Na gut, und jetzt hat man ja was erlebt. Russland hat sich diese Zurückdrängung, sagen wir, zumindest nicht vollständig gefallen lassen. Es hat einen Gegenschlag gelandet. Es hat mit einem Referendum, das mit überwältigender Mehrheit den Anschluss an Russland gefordert hat, den Wunsch der Bevölkerung erhört und sich die Krim angeeignet. Es hat damit deutlich gemacht, dass es immer noch eine große Macht ist, die sich aus dem Bereich, in dem sie was zu sagen hat, nicht einfach verdrängen lässt und dass sie Machtmittel hat, gegen die anderen so ohne weiteres nichts auf die Beine bringen. Es hat seine damit, und das ist auch für Russland kein leichter Schritt übrigens, es hat damit seine 25 Jahre währende Politik des, wir werden jetzt auch kapitalistisch und dann werden wir auch gut Freund mit dem Westen und dann werden wir ein Land, das im Westen geachtet ist und eine Weltmacht ist, die mitreden darf bei der Regelung der Welt und deren Interessen von den anderen auch respektiert werden. Diesen Weg des kooperativen Sich-Einbringens, um als Macht zu gewinnen, selbstverständlich. Diesen Weg des kooperativen Sich-Einbringens, der für Russland immer bloß ein eigentümlicher Tausch gewesen ist, nämlich Respekt können wir haben, aber nur, wenn er immer weiter zurückweicht. Ihr könnt bei den G8 sitzen, aber nur, wenn ihr nichts dagegen habt, dass die NATO immer mehr nach Osten voranschreitet und euch aus Osteuropa verdrängt. Ihr könnt als ehrenwerter Partner auf allen Ebenen mitmachen, aber nur, wenn das kein Hindernis dagegen ist, dass ihr eigentlich an Macht immer mehr verliert. Das war der Tausch, den der Westen mit Russland gemacht hat. Russland wollte den kooperativen Weg, natürlich um sich als Macht zu halten und zu stärken. So. Und diesen Weg hat Russland wirklich aufgegeben an der Stelle und gesagt, gut, dann ist es eben militärische Konfrontation. Vom Westen her findet dieser Schritt nicht die Antwort, okay, so haben wir es nicht gemeint. Okay, wir haben es zu weit getrieben. Ziehen wir uns wieder zurück? Überhaupt nicht. Vielmehr umgekehrt. Der Konflikt ist eröffnet und jetzt ist er am Tisch. Die Antwort von der Frau Merkel zu dem Thema heißt, jetzt binden wir die Ukraine erst recht und umso schneller und umso fester an die EU. Das ist das andere. Jetzt auf einmal gibt es all die Kredite für die Ukraine, die es nicht gegeben hat, wie der Janukowitsch sie rausverhandeln wollte. Jetzt als antirussisches Bollwerk ist die Ukraine all das Geld wert, das sie nicht wert war, wie Janukowitsch hat unterschreiben sollen. Also jetzt Amerika ist jetzt dabei, einen IWF-Kredit über 15 Milliarden locker zu machen. So. Also die Lage ist der Konflikt ist überhaupt nicht bewältigt, er ist auf dem Tisch und es geht jetzt drum, was aus der Ukraine wird, denn die selber ist jetzt der totale Zankapfel. In der Ukraine selber gibt es einen westlich orientierten Nationalismus und eine Volkshälfte, die sich davon überhaupt nicht vertreten sieht. Und es gibt Interessen von beiden Seiten an diesem Land. Also das ist eine schöne kriegsträchtige Lage. Ich will an der Stelle mal einen Punkt machen. Mit der Chronologie, mit der Abfolge der Ereignisse und den Momenten von Auflösung, die einfach im Fortschritt der Eskalation liegen.